Die Ö1 Jazznacht. Mit Gerhard Gramel.
Willkommen zu einer sommerlichen Spätausgabe der Österreich 1 Jazznacht. Als Gestalter der Sendung begrüßt Sie Gerhard Gramel. Ohne weitere Verzögerung möchte ich Ihnen gleich zu Beginn einen kurzen Überblick über das Programm der kommenden Stunden geben. Jetzt gleich im Anschluss hören Sie die Ausstrahlung eines Jazztime-Gesprächs, das Andreas Felber am 17. Juni dieses Jahres mit Klaus Falschlunger geführt hat. Der in Innsbruck geborene Musiker gehört zu den wenigen europäischen Könnern auf der Sitar und hat kürzlich sein Solo-Opus Sitar Diaries veröffentlicht. Im Anschluss daran, also von 1.03 bis 3 Uhr, folgt mit einem Live-Mitschnitt gewissermaßen die Fortsetzung des Porträts von Klaus Falschlunger, der sein Trio Indian Air live im Wiener Radiocafé in der Argentinierstraße aufspielen ließ. Danach präsentierte Österreich 1 Jazznacht wenige Tage vor Beginn des Outreach Festivals 2016 in Schwaz am 4. August einen Konzertmitschnitt des Outreach Orchestra unter der Leitung des Tiroler in New York lebenden Trompeters Franz Hackl aus dem Jahr 2015. Unter anderem waren damals mit dabei Craig Harris, Adam Holzmann und Mark Egan. Von 3.03 bis 5 Uhr gibt es dann neue Alben zu hören, beispielsweise eine aktuelle Aufnahme des Saxophonisten Branford Marsalis, gemeinsam mit dem Sänger Kurt Elling. Und von 5.03 bis 6 Uhr folgt wie immer Balladeskes und Sentimentales zur Blauen Stunde, unter anderem mit Musik des US-amerikanischen Baritonsaxophonisten Serge Chaloff. Das komplette Programm zum Nachlesen und eine Woche lang zum Nachhören gibt es wie immer auf der Webseite oe1.orf.at. Nun aber zu einem Jazztime-Gespräch, das Andreas Felber am 17. Juni dieses Jahres mit dem Sitar-Virtuosen Klaus Falschlunger geführt hat. Eines der Themen, sein aktuelles Solo-Opus Sitar Diaries.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Jazztime hier im Wiener Radio Café. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast. Seine Musik, die eingangs schon erklungen ist, diese Sitar-Klänge, die wir gehört haben, die weisen in den Osten nach Indien. Er selbst ist aber aus dem Westen angereist, aus Innsbruck. Guten Abend, Klaus Falschlunger. Ich beginne mal ganz rustikal über die Verbindung zwischen Tirol, über die musikalische Verbindung zwischen Tirol und Indien. Wusste man zwar schon seit Werner Pirchners Hosentraga Bescheid, bezugnehmend auf die Raga-Melodiemodelle, auf denen die klassische indische Musik basiert, aber sie sind gleich mehrere Schritte weitergegangen. Sie spielen eins der typischen Instrumente der klassischen indischen Musik, die Sitar selbst. Wie kam es dazu?
Ja, das ist jetzt ein bisschen eine lange Geschichte, aber vielleicht jetzt ganz kurz. Das war vor 25 Jahren, bin ich mit Freunden nach Indien gefahren. Da hat es keinen speziellen Grund gegeben. Ich habe gewusst, es war eher eine Neugierde. Meine Vermutung lag nahe, dass es was anderes geben muss, auch zwischen Notkette und Patschakofel, dass da noch irgendwas anderes auch noch geschehen muss auf dem Planeten. Und bin dann nach Indien gefahren mit ein paar Freunden und habe mir ein One-Way-Ticket gekauft, weil ich schon vermutet habe, dass ich vielleicht ein bisschen länger bleibe. Und habe aber keinen Plan gehabt oder keine Idee gehabt von indischer Musik. Und es war auch nicht meine Absicht, Musik dort zu studieren. Und ich bin dann irgendwann nach einigen Monaten irgendwo im Himalaya gewesen und habe dann irgendwie diese verrückte Idee geboren, Sitar zu studieren. Und ich habe mich irgendwie selber gewundert über diesen Gedanken. Nur dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann einige Monate später bin ich dann nach Delhi gefahren, also die Hauptstadt von Indien, und habe mir einen Lehrer gesucht und habe dann das Instrument zu lernen angefangen und ich habe sofort gewusst, das ist es, super, das taugt mir. Und seitdem bin ich drauf picken geblieben, sagt man so.
Genau. Wir werden nachher noch ein bisschen genauer auf Ihren Werdegang, auf Ihre Entwicklung auf der Sitar zu sprechen kommen. Jetzt gleich einige Worte zum aktuellen Anlass. Sie haben vor kurzem ein neues Album vorgelegt, Sitar Diaries. Auf diesem Album spielen Sie alles selbst, zumindest auf der ersten CD. Sie sind als Rhythmiker auf der Sitar, als Melodiespieler tätig. Sie spielen auch die Harmonien sozusagen, alles per Overdub. Warum dieses orchestrale Sitar-Konzept?
Ja, auf die Idee bin ich gekommen. Es gibt sowas wie, das nennt man Loop Stations. Also das heißt, es gibt elektronische Geräte, verwenden hauptsächlich Gitarristen und auch Bassisten, wo man verschiedene Spuren einspielt. Und ich habe mir vor einigen Jahren so eine Loopstation gekauft, eher mehr aus Spaß und irgendwie zum Experimentieren. Und bin dann draufgekommen, das klingt gar nicht so schlecht, wenn man da mehrere Stimmen übereinander spielt. Ich bin dann irgendwie dann nochmal weitergegangen und bin dann ins Studio gegangen und habe das ausprobiert und durch das ist dieses Album entstanden.
Der Titel Sitar Diaries ist schon vielsagend, das klingt so nach musikalischen Tagebucheinträgen. Der erste Titel, den wir soeben gehört haben, eingangs, lautet Three Generations. Sind das so klingende Momentaufnahmen aus Ihrem Leben, aus Ihrer Arbeit?
Ja, also das hat direkt mit meiner Lebenssituation zu tun. Ich lebe in einem Haus mit meiner Familie und mit meinem Vater. Und wir sind, also, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 10, mein Vater ist jetzt 83 und ich bin irgendwo dazwischen. Und es verläuft nicht immer ohne Reibereien, aber das war irgendwie ein bisschen eine musikalische Aufarbeitung für mich.
Dann verraten Sie uns vielleicht auch, was hinter dem nächsten Stück steckt, das wir aus dieser CD Sitar Diaries hören werden. Chandi Chowk.
Chandi Chowk ist ein Stadtteil von Old Delhi und ist der alte Silbermarkt, wo ich in Delhi studiert habe. bin ich öfter dort hingefahren und da war richtig was los. Und das war irgendwie ganz was typisch Indisches, irgendwie, wo ich gerne zurückdenke. Und darum dieser Titel, Chandi Chowk.
Ich finde, anhand dieses Stücks kann man auch gut nachvollziehen, das Konzept von Klaus Falschlunger im Rahmen von Sita Diaries. Am Beginn ist der Rhythmus, sie trommeln aufs Korpus, dann kommen Klänge, die Harmonien bedeuten und erst am Ende dann quasi als dritte Schicht per Overdub hinzugefügt, die Melodien. Musik von Klaus Falschlunger, ein Stück, das auf seiner neuen CD Sita Diaries enthalten ist und auf dem er alles selber spielt, die Sita gleichsam zu einem Orchester umdeutet. Klaus Falschlunger, machen wir einen Blick zurück. Die Sita ist in den frühen 1960er Jahren so richtig auf dem Radar der westlichen Gesellschaft erschienen und das hatte natürlich mit einem Mann zu tun damals, mit Ravi Shankar. War seine Person alleine damals, die Sita bekannt gemacht hat in der westlichen Welt oder gab es auch andere Faktoren Ihrer Meinung nach?
Also ich denke, da gibt es sehr viele Faktoren. Zu dieser Zeit, wie wir alle wissen, das war quasi 60er Jahre, war eine große Hippie-Bewegung. Soweit ich die Geschichte weiß, hat Ravi Shankar die Beatles auf einer Party in London kennengelernt. Und die Beatles sind dann ja auch nach Indien gefahren. Und das hat dann einen super Boom ausgelöst. Also das war ja praktisch dann die erste World Music Verbindung, die es dann da gegeben hat. Und die Beatles waren auch die, die die sie da in die Pop- und Rockmusik eingeführt haben, wie auch die Rolling Stones und dann später auch Jazzmusiker. Aber nachdem die Beatles so dermaßen bekannt waren und so populär und die Zeit noch, also diese Kombination von anderes Bewusstsein, Spiritualität auch, hat da sicher mitgespielt, dass das dann irgendwie so einen Schub gemacht hat.
Ich habe nachgeschaut, das erste Beispiel aus der Jazzgeschichte mit Sitar gibt es aus dem Jahr 1962, zumindest das erste mir bekannte Beispiel. Es war Ravi Shankar, damals im Gespann mit dem Flötisten Bart Schenk. Und weil es interessant ist, möchte ich in diese Aufnahme kurz reinhören von dieser Platte. Sie heißt Improvisations, gibt es nur ein Stück, auf der beide zusammenspielen, aus Gründen, über die wir vielleicht auch gleich reden werden. Schon. Also wenn die Flöte einsetzt, schweigt die Sitar und umgekehrt. Die beiden haben noch eher nebeneinander als miteinander musiziert. Mehr war damals offenbar noch nicht möglich, Klaus Falschlunger, aus Respekt, aus Vorsicht.
Ja, ich meine, eine Vermutung könnte sein, also 1962, da hat es beinahe keine Erfahrungen gegeben zwischen diesem Austausch. Also jetzt vielleicht im Nachhinein betrachtet, lächelt man drüber, aber vielleicht ist es wirklich was zu viel Respekt oder auch das kann gar nicht gehen. So, was ja dann später, also gerade Ravi Shankar hat ja dann sehr viel experimentiert und hat einige Jahre später mit dem Yidui Menuhin, mit dem Geigenvirtuosen, eine tolle Aufnahme gemacht. Das war, glaube ich, 66, 67, sowas. Und da, also da hat er mehr Erfahrung gehabt vielleicht. Und er war vielleicht auch selber noch beim Experimentieren. Und vielleicht war auch die Zeit dann reif für sowas.
Wir haben ein anderes Musikbeispiel vorbereitet aus den 1970er Jahren. Sie haben mir den Anstoß dazu gegeben, wir sprechen dann gleich drüber, aber damals wurde die Sita schon ganz anders in den Ensemble-Kontext integriert. Wir hören ein Stück des Trios Codona aus dem Jahr 1978 und das Stück ist ein etwas kurioses. Es heißt Coleman Wonder und verarbeitet werden hier zwei Themen von Ornette Coleman und eins von Stevie Wonder. Ausgabe der Ö1 Jazz mit Andreas Felber und dem heutigen Gast Klaus Falschlunger, der mir diese Band genannt hat im Vorfeld als eine für ihn wichtige. Das war Codona mit Don Cherry Trompete, Nana Vasconcelos Perkussion und Colin Walcott Sitar. Dieses berühmte, unter Anführungszeichen, Weltmusiktrio, das zwischen 1978 und 84 existiert und musiziert hat. Colin Walcott war für Sie auch selbst wichtig, Klaus Falschlunger, als Impuls?
Ja, als Impuls würde ich schon sagen, weil wie man hört, was der Colin Walcott gemacht hat, er hat die Sita in ganz neue Gefilde geführt, hat die ganz anders eingesetzt, also raus aus diesem indischen Kontext und hat einfach gezeigt, was möglich ist. Und das war irgendwie schon inspirierend, dass man sich das auch trauen darf. Weil natürlich, wenn man jetzt indisch-klassische Musik studiert, da rauszugehen, man fühlt sich zeitweise ein bisschen wie, also jetzt vielleicht Verräter, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja, darf man das schon? Es ist doch eine Tradition, die einige tausend Jahre alt ist und da ist man ab und zu ein bisschen im Zwiespalt. Und das war irgendwie inspirierend, dass man sich das trauen darf.
Wie hat das bei Ihnen ausgeschaut? Sie haben schon erzählt, Sie haben in Delhi studiert, dann später, glaube ich, auch in Varanasi. Können Sie ein bisschen was über Ihren weiteren Weg hin zur indischen Musik erzählen und dann vielleicht auch über den Punkt, in dem Sie sich getraut haben, Ihr eigenes Ding zu machen und raus aus der klassischen indischen Tradition zu gehen?
Ja, also ich habe eben in Delhi studiert, dann ungefähr 6 Monate oder sowas, dann bin ich wieder zurück nach Europa und dann war ich wieder 1,5 Jahre in Indien, war dann unter anderem eben in Varanasi. Varanasi ist ungefähr so wie das Rom für die Katholiken, ist das Varanasi, ist das die heiligste Stadt der Hindus und habe dort länger studiert auch. In der Zwischenzeit habe ich dann, kann ich mich erinnern, war ich mal im Himalaya und habe einen israelischen Jazz-Gitarristen getroffen, weil wir jetzt gerade geredet haben, von Ornette Coleman. Der hat mir dann mal das erste Mal ein Stück beigebracht. Das hat geheißen Lonely Woman von Ornette Coleman, was ich dann auf der Sita mit ihm gemeinsam gespielt habe. Und das waren dann schon die ersten Anfänge. Aha, ja, also da habe ich Cordona schon auch gekannt, aber noch nicht so. War dann wieder in Europa, habe dann längere Zeit auch in Wien studiert beim Daniel Brady, der gerade da außerhalb von Wien lebt. Der hat mir sehr viel beigebracht hat und ich habe dann relativ schnell, ich mache ja noch immer indisch-klassische Musik gespielt und gelernt, relativ bald dann habe ich einige Musiker kennengelernt und wir haben was anderes probiert. Das heißt, es war dann eine relativ große Formation. Wir waren so zwischen 5 und 6, 7 Leuten mit verschiedenen Percussion, Saxophon war dabei, Bass war dabei. Und die Band hat es dann ungefähr 10 Jahre lang gegeben. Und ich war aber noch immer sehr in diesem Indischen verhaftet. Und dann ungefähr vor 4, 5 Jahren, habe ich dann diese Band, also ich habe dann einige Kompositionen gehabt und haben mir gedacht, das wäre jetzt schön, das doch zu Gehör zu bringen und habe dann ein Trio eingeladen und wir haben dann gemeinsam diese Kompositionen gespielt, was Sie auch heute hören werden.
Das Trio Indian Air haben Sie damals gegründet. Bevor wir zu einem ganz wichtigen Punkt in dieser Jazz-Time schreiten, nämlich dieses Trio live zu hören, noch eine Frage zu Ihrem musikalischen Vorleben. Wenn man zur Sita greift, hat man es vielleicht leichter, wenn man vorher Gitarrist war oder, ich weiß nicht, etwas ganz anderes.
Also, ich habe schon mal Gitarre gelernt. Es war aber klassische Gitarre. Und ich war da wahnsinnig schlecht. Und zwar aus dem Grund, weil klassische Gitarre, da wird verlangt, quasi Note für Note genauso zu interpretieren, was da auf dem Notenblatt steht. Und ich bin da überhaupt nicht der Typ dazu. Ich habe dann auch das Instrument weggelegt, bis ich dann nach Indien gefahren bin. Und indische Musik entspricht mir mehr, oder meinem Wesen, sage ich jetzt mal so, weil wenn man indische Musik spielt, Ragas, es ist Struktur, aber es ist auch sehr viel Improvisation. Das heißt, man lernt am Anfang quasi den Weg durch die Töne und was man dann draus macht, wie schnell man das spielt, in was für einen Rhythmuszyklus man das spielt, das ist dann alles dem Interpreten überlassen. Er muss nur quasi in dieser Raga-Melodiestruktur bleiben.
Danke, Klaus Falschlunger. Damit kommen wir zu dem angesprochenen, ich würde mal sagen, ersten Höhepunkt dieser Jazz-Time. Ich bitte um besondere Aufmerksamkeit. Das Trio Indian Air wird live für uns spielen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Begleiter von Klaus Falschlunger vorstellen, die er heute auch aus Tirol mitgenommen hat, die aus Innsbruck eigens angereist sind. Am Bass haben wir Clemens Rofner, zurzeit studiert er am CONS in Wien oder MUC, wie es jetzt heißt, bei Uli Langthaler. Er ist auch Teil des bekannten jungen Minimal Music Kammer Jazz Quartetts High Five aus Tirol, das ich sehr schätze. Am Schlagzeug oder an der Perkussion, um genauer zu sein, haben wir Tobias Steinberger. Er stammt auch aus Tirol, hat am Mozarteum in Innsbruck studiert. Jetzt tut er dies in Linz bei Stefan Maas. Er ist Spezialist der Rahmentrommel, spielt damit auch alte Musik, unter anderem mit Rolf Lieslewand. Er hat mir im Vorgespräch noch gesagt, dass diese Rahmentrommeln eigens für ihn angefertigt werden von einem Wiener Instrumentenbauer, der auch heute hier ist, von Norbert Eckermann. Da sitzt er. Genug der Worte. Ich freue mich auf das Trio Indian Air live. Vielen Dank an Klaus Falschlunger, Clemens Rofner und Tobias Steinberger für diese Live-Einlage, für die erste Live-Einlage. Es werden weitere folgen, so viel kann ich schon verraten. Was ich Klaus Falschlunger als nächstes fragen möchte, basiert auf einer Beobachtung von mir. Die Sita ist in der westlichen Musik auch schon 50 Jahre bekannt mittlerweile. Sie haben vorher erzählt, die Beatles waren natürlich ein ganz wesentlicher Impuls, dass dieses Instrument in Europa, in den USA bekannt und populär geworden ist. Trotzdem gibt es, zumindest aus meiner Perspektive, noch immer nicht allzu viele westliche Sitar-Spieler, nicht allzu viele europäische oder amerikanische Sitar-Spieler wie Sie zum Beispiel. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, das ist, gibt's mehrere Gründe. Ein ganz einfacher Grund ist, denke ich, obwohl es schon so lange quasi im Westen bekannt ist, ist dennoch ein Instrument, das sehr verhaftet ist in der indisch-klassischen Musik. Also es ist nicht wie ein, sagen wir, wenn man jetzt einen Kontrabass hernimmt oder eine Geige, die man sehr vielschichtig einsetzt, und es hat sich jetzt noch nicht so, sage ich mal, umhergesprochen, dass man Sitar auch anders spielen kann. Wenn man jetzt nur im Westen lebt und dann Sitar studiert, dann fehlt einem, glaube ich, ein bisschen dieser indische Background, sage ich mal, wo es dann ein bisschen leichter ist, aus dieser Energie zu zehren. Ja?
Ein anderer Grund könnte darin liegen, dass man Sitar-Musik heutzutage wahrscheinlich noch immer oder wieder vor allem von indischen Musikern und Musikerinnen, wenn man an Anushka Shankar denkt, gespielt haben möchte. Man kann da vielleicht auch einen gewissen Ethnozentrismus in der Musikszene feststellen, dass man afrikanische Musik vor allem von Afrikanern hören möchte, bulgarische Musik, Ethno-Jazz von bulgarischen Musikern, selbst wenn die klassisch geschult sind und mit ihrer eigenen Volksmusik gar nichts am Hut haben. Sind Sie damit schon mal konfrontiert gewesen, dass man Sie fragt, Sitar, das möchte ich gern von einem Inder hören, von einem Tiroler möchte ich lieber, keine Ahnung, Volksmusik hören, typische Tiroler Musik.
In Lederhosen am besten. Ja, natürlich. Ja, also das kommt immer wieder vor, aber ich sage mal, das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Was allerdings schon stimmt, wenn ich jetzt dem Veranstalter anbiete, ein Konzert für indisch-klassische Musik, habe ich als Tiroler fast keine Chance. Weil? Auch eben, ich sage, das ist irgendwie so ein positiver Rassismus, kann man vielleicht so sagen, oder ein Vorurteil, ja, dass eben, wie Sie sagen, die Afrikaner können alle gut tanzen und haben alle ein gutes Rhythmusgefühl und die Tiroler können alle super Skifahren und jodeln und ich weiß nicht, was die Wiener können, ja, ja, raunzen und ich weiß nicht.
Wieder Lied singen und
ja, oder mit
dudeln vielleicht
dudeln,
sogar.
Ja, oder keine Ahnung. Und das ist dann so, das begegnet einem natürlich schon, wenn man so ein Instrument spielt, immer wieder.
Ein weiterer ganz pragmatischer Grund könnte auch an den spieltechnischen Herausforderungen liegen. Was können Sie sagen, was ist da aus westlicher Sicht das Schwierigste, wenn man einfach die Sitar erlernt?
Ja, also die Sitar, wie Sie jetzt vielleicht gesehen haben, die im Radio sehen das jetzt nicht, aber ich beschreibe das kurz, man sitzt relativ eigenartig da. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Schneidersitz und Lotussitz. Und man braucht einmal einige Wochen, Monate, dass man das Instrument überhaupt in diesen eher ungewohnten Stellungen halten kann. Also das kommt davon, weil in Indien die Leute, die sitzen alle am Boden. Und darum werden auch die Instrumente so gespielt. Wir sitzen, die meisten von uns zumindest, am Stuhl. Und darum, wenn man das nicht trainiert ist und nicht am Boden sitzt, dann tut man sich relativ schwer, einmal 5 Minuten nur so im Schneidersitz sitzen, ohne dass sie ihm gleich die Füße einschlafen. Dann ich sage einmal, die ersten Monate, ja, vielleicht Jahre, aber sicher Monate, es ist relativ frustrierend, dieses Instrument am Anfang zu lernen, weil man bekommt fast nichts raus. Es ist ein sehr technisches Instrument. Insofern braucht man sehr viel Geduld und sehr viel Zeit und Hingabe, dass das Ding einmal zum Klingen anfängt, sage ich mal. Und das kann vielleicht auch ein Grund sein, also ab und zu kommen Leute zu mir und sagen, ich würde gerne Sitar lernen, sind sehr motiviert und kommen dann bald einmal drauf, nach einigen Wochen, boah, das ist ganz schön streng. Und ich habe eigentlich jetzt nicht Zeit und Lust, jeden Tag dieses Instrument in der Hand zu halten. Es geht auch sehr auf die Finger, es sind Stahlsaiten. Das Instrument ist leicht unterbespannt. Das heißt, man kann die Saite am Bund spielen, beziehungsweise man kann die Saite ziehen. Banding nennt man sowas. Also wenn es jetzt bei der Gitarre macht man das, kann man das auch. Da ist vielleicht ein Halbton, den da ziehen kann. Auf der Sita kann ich von jedem Bund locker 4 Töne, also eine Quart, ziehen. Und es geht ziemlich auf die Finger. Also man braucht eine gute Hornhaut. Das heißt gleichzeitig, wenn man nicht spielt, geht die Hornhaut weg. Und ich kann es nicht spielen. Also ich bin quasi an dieses Instrument gefesselt.
Sie sind verdammt dazu, Sita zu spielen, um Sita spielen zu können.
Genau.
Respekt vor Ihnen, Klaus Falschlunger, dass Sie es auf diesem Instrument zu einer beachtlichen Virtuosität gebracht haben, wie sie in Europa nur wenige aufweisen. Und wir hören uns jetzt gleich ein weiteres Live-Stück an, sprechen später drüber. Es heißt Noah's First Breath. Tobias Steinberger, Clemens Rofner und Klaus Falschlunger mit einer weiteren Komposition aus dem Album Sita Diaries, Noah's First Breath. Damit kommen wir zum Thema der klingenden Tagebucheintragungen zurück. Klaus Falschlunger, hier ahnt man schon, um wen es sich handelt als Widmungsträger. Sie haben vorher Ihren 10-jährigen Sohn erwähnt.
Genau. Also meine Kinder sind jetzt nicht wirklich Sita-Fans. Die stehen sich eigentlich mehr auf Justin Bieber. Aber ich dann eines Tages mit diesem Song daher getanzt bin, hat dann mein Sohn gesagt, ma, das ist richtig cool. So, und ich habe gesagt, ja, wenn du möchtest, dann kannst du einen Titel aussuchen. Und er hat gesagt, ich möchte diesen Titel haben. Darum heißt er Noah's First Breath. Für einen Noah, genau.
Was sagt denn Ihr Sohn zur zweiten Scheibe der Doppel-CD Sita Diaries?
Also eben die zweite Scheibe ist ein Remix. Also verschiedene Musiker und DJs haben die erste Aufnahme bearbeitet. Und die finden meine Kinder schon cooler als wie die erste. Ja, also es entspricht mit elektronischen Beats und Arrangements mehr ihrem Musikgeschmack.
Warum war Ihnen das wichtig, Ihre Sita-Musik remixen zu lassen von unterschiedlichen DJs, elektronischen Musikern? Was hat Sie daran gereizt?
Ich habe das schon ganz lange vorgehabt. Ich wollte es unbedingt irgendwann mal machen. Und es hat sich da irgendwie angeboten, so ein Album nochmal von verschiedenen Musikern remixen zu lassen. Und was mich auch sehr gereizt hat, die Remixer haben mich gefragt, was stellst du denn vor? Und es hat keine Vorgaben gegeben von mir. Die einzige Vorgabe war, man sollte es zumindest annähernd erkennen, dass es ein Song von der ersten Scheibe ist. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also ich bin jetzt kein Electro-Beat-Hörer, aber ich finde, die haben das wahnsinnig gut gemacht.
Wir hören uns eine Probe an aus der zweiten CD, aus der zweiten Scheibe der Doppel-CD Sita Diaries. Es ist ein Remix des Sita-Song von The Watts Experience and Mr. Q, richtig ausgesprochen? Gut, und dabei stellen wir uns vor, wie die Kinder von Klaus Falschlunger und vielleicht auch er selbst tanzt. Also ein Ausschnitt aus dem Remix des Sita-Song von Klaus Falschlunger.
Und das war ein Jazztime-Gespräch, das Andreas Felber am 17. Juni dieses Jahres mit Klaus Falschlunger, Sitar-Virtuosen aus Tirol, geführt hat. Und damit sind wir am Ende der ersten Jazznachtstunde angekommen. Nach den Nachrichten um 1 Uhr gibt es gleich zwei Live-Konzerte zu hören. Klaus Falschlungers Trio Indian Air, noch einmal mit Clemens Rofen am Kontrabass und Tobias Steinberg an den Rahmentrommeln und danach das Outreach Orchestra in einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. Bleiben Sie dran.